Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 56 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und in dieser Woche ist so richtig, richtig wirklich bei mir.
Wir sehen uns im Angesichte. Hendrik Wiedewild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist. Und wir sind beide hier in Berlin im Hotel Estrel auf dem Deutschen Anwaltstag.
Was ist das wirklich nicht der Wahnsinn? Totaler Wahnsinn ist, denn ansonsten zeichnen wir ja immer nur online auf.
Ja, schönes Gefühl eigentlich, ne? Macht Spaß,
ja,
oder?
Könnten wir häufiger machen. Wir müssen dann auch keine Kopfhörer tragen und so. Es hat alles so viele Vorteile.
Ja, wobei den Nachteil wird unser Produzent erleiden, aber der ist jetzt mal egal. Also, was haben wir denn für Themen? Nur eine Eilentscheidung, ein Einzelfall oder das Stoppschild für die Migrationswende. Wir sprechen über das Verwaltungsgericht Berlin und seine Auswirkungen. Wir haben den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts hier getroffen, Andreas Voskuhle, und mit ihm über diese Entscheidung gesprochen, über Justiz und Autoritarismus, aber auch Datenschutz und Meinungsfreiheit.
Der Aufreger der Woche.
So, und wir legen natürlich damit los mit dem Verwaltungsgericht Berlin, das am Montag irgendwie das gesamte politische Berlin durcheinander geschmissen hat. Ich sag einfach mal die Zeile, so wie sie erstmal überall stand. Dobrindts Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze sind rechtswidrig.
Andere Ansicht sind aber Alexander Dobrindt und auch Friedrich Merz, die den Beschluss als Einzelfallentscheidung bezeichnet haben und die Zurückweisungen fortsetzen wollen.
Also erstmal ist natürlich jede gerichtliche Entscheidung eine Einzelfallentscheidung. Das wissen wir Juristinnen und Juristen ja. Die Gerichte können nur über das entscheiden, was ihnen vorgelegt wird. Wir haben euch jetzt aber mal juristisch ein bisschen mitgebracht, was das VG Berlin wirklich entschieden hat, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Also es geht um drei Beschlüsse. Betroffen sind zwei männliche Somalier und eine Frau. Die sind eingereist über Belarus nach Litauen in die EU und sind dann oder haben es versucht, an der deutsch-polnischen Grenze nach Deutschland einzureisen. Sie haben dort um Asyl gebeten, sind dann am Bahnhof Frankfurt an der Oder kontrolliert worden und direkt nach Polen zurückverwiesen worden. Diese Zurückweisungen hat das Verwaltungsgericht Berlin für rechtswidrig erklärt. Diese drei Menschen haben einen Anspruch darauf, dass geprüft wird, welches Land zuständig ist für ihren Asylantrag. Das steht jetzt fest. Und es steht auch fest, sie haben dadurch nicht einen automatischen Anspruch darauf, nach Deutschland einzureisen. Sie haben aber eben ein Recht darauf, dass hier geprüft wird, wo sie bleiben dürfen und welcher Mitgliedstaat für sie zuständig ist.
Wir haben jetzt eine ziemliche Grundsatzdebatte dazu, ob das nun eine Einzelfallentscheidung ist oder doch grundsätzliche Bedeutung hat. Was ist denn nun richtig? Ist es eine Einzelfallentscheidung, die drei Fälle betrifft, oder ist es doch Grundsätzliches?
Also erstmal betrifft es immer nur die drei Fälle, über die entschieden wird. Formal betrachtet ist das natürlich richtig. Wie gesagt, damit ihr euch ein Bild machen könnt, hier mal die wesentlichen Aussagen der Entscheidung. Die meisten davon finden sich schon in den Leitsätzen. Also, das VG Berlin sagt, Personen, die um internationalen Schutz nachsuchen, haben Anspruch darauf, dass hinter der Grenze geprüft wird, welcher Mitgliedstaat nach der Dublin-III-Verordnung für sie zuständig ist. Heißt, der Grenzübertritt muss gestattet sein, und das steht dann sogar im Leitsatz drin, dies steht einer unmittelbaren Zurückweisung an der Grenze entgegen. Punkt. Das hat mit einer Einzelfallentscheidung, die nur für diese drei Fälle gelten würde, erstmal nichts zu tun, sondern das betrifft, so wie alles andere auch, was in diesem Beschluss drin steht, im Prinzip alle Zurückweisungen an den deutschen Binnengrenzen. Prämisse dafür ist, das hat das VG Berlin relativ ausführlich geprüft, ersparen wir euch in den Details an dieser Stelle, dass nicht deutsches Asylrecht anwendbar ist, sondern die Dublin-III-Verordnung. Ich würde mal sagen, keine Asylrechtsexpertin, die sich damit im Vorhinein befasst hat, ist davon überrascht. Dann hat das VG Berlin sehr deutlich gesagt, die Bundesregierung kann sich nicht auf Artikel 72 AEUV, also des Arbeitsvertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, berufen, um die Dublin-III-Verordnung nicht anzuwenden. Auch das ist, glaube ich, wenig überraschend, wenn man sich so anschaut, was die AsylrechtsexpertInnen dazu so gesagt haben. Vielmehr müsste die Bundesregierung, und da wird das VG Berlin sehr ausführlich, eine Gesamtbetrachtung vorlegen. Also die Dobrindt und Co. haben offensichtlich bisher relativ random Zahlen vorgelegt. Also Asylantragszahlen, Zahlen zu Grenzübertritten oder dazu, wie viele oder eben vielmehr wie wenig Geflüchtete andere Mitgliedstaaten aufgenommen haben. Und da sagt das VG Berlin, das geht so nicht. Also ihr müsst uns nicht nur irgendwelche Zahlen dahin hauen, sondern ihr müsst die Auswirkungen darstellen für die Grundinteressen der Gesellschaft des Mitgliedstaats, wenn ihr euch auf eine solche Notlage berufen wollt, nach Artikel 72. und oder dafür, wie sozusagen das Funktionieren der staatlichen Einrichtungen, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in dem Staat bedroht ist. Und dann musste die Bundesregierung auch noch darlegen, dass die geplanten Maßnahmen verhältnismäßig sind. Also insbesondere, das sagt das VG Berlin auch sehr deutlich, ihr müsstet uns erklären, warum jetzt gerade Zurückweisungen an der Grenze eure Probleme, die ihr dann haben müsstet und darlegen müsstet, wirklich auch lösen würden. Und dann gibt es noch weitere deutliche Hinweise, und zwar Rechtsverstöße anderer Mitgliedstaaten ändern daran auch nichts. Die Bundesregierung hat offenbar gesagt, das gesamte Asylsystem ist ja dysfunktional, das kennen wir ja auch in der öffentlichen Argumentation, und funktioniert nicht in der EU. Da ist in sich mit Sicherheit in Teilen auch was dran.
Naja, weil die anderen Staaten die einfach durchwinken und sagen so, ihr wollt doch Deutschland.
Exakt, aber natürlich sagt das VG Berlin und der Beruf dann auf den EuGH, das ist jetzt auch nicht besonders überraschend, dass andere Staaten falsch verhalten, rechtfertigt ja nicht, dass ihr euch falsch verhaltet. Ende der Durchsage. Dann haben sie sich auch noch mit dem Argument der Bundesregierung offenbar gezogen, beschäftigt, Migration als Waffe. Also diese Migrantinnen und Migranten würden instrumentalisiert, insbesondere von Russland und Belarus, um das sozusagen als Waffe gegen die in Anführungszeichen westlichen Staaten anzuwenden. Da hat sich die Bundesregierung offenbar auf eine Mitteilung der EU-Kommission berufen, die besagt, dass Mitgliedstaaten sich auf Bestimmungen der europäischen Verträge berufen können, um ausnahmsweise unter strengen Bedingungen und so weiter über das derzeit im Sekundärrecht der Europäischen Union vorgesehene Maß hinauszugehen. Sagt das VG Berlin, nö, Migration als Waffe interessiert uns jetzt auch nicht. Die EU-Kommission kann nicht EU-Recht außer Kraft setzen, dafür ist sie schlicht nicht zuständig. Es handelt sich nur um politische Kommunikation. Außerdem gelte das selbst laut der EU-Kommission nur für die Außengrenzen und sei auf absolute Ausnahmefälle beschränkt. So. Und schließlich verweist das VG Berlin darauf, dass es Schutzmechanismen gibt im Sekundärrecht, also im EU-Recht, und Deutschland erstmal diese Schutzmechanismen ziehen müsste. Also das haben jetzt, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen, dass beim EuGH wirklich noch kein Staat durchgekommen ist mit dieser Berufung auf eine Notlage wegen irgendwie zu viel Flüchtlingszuströme. Und auch das VG Berlin verweist jetzt auf den EuGH, der eben sagt, es gibt spezielle Grenzverfahren. Also unter anderem ist dann die Prüfung der Zuständigkeit nach der Dublin-III-Verordnung vor Gestattung der Einreise an der Grenze erlaubt. Das heißt, man muss die Leute gar nicht erst reinlassen. Und auch, selbst wenn ein Massenzustrom vorläge, dann können die Verfahren länger dauern als vorgesehen. Das heißt, dann darf man die Verfahrensfristen normalerweise sind es, glaube ich, 4 Wochen überziehen. Und man darf eben auch die Leute dann, ich sag mal, irgendwo kasernieren in der Nähe der Grenze oder in Transitzonen bei dem Mitgliedstaat und insoweit deren Bewegungsfreiheit einschränken. Und das sagt eben das VG Berlin auch in dieser Entscheidung nochmal ausdrücklich. Dublin-Verfahren kann auch vor Einreise an der Grenze durchgeführt werden. Und kommt auch nochmal vom VG, Deutschland hätte sich mit der EU und zumindest mit Polen auch koordinieren müssen. So nicht, sozusagen.
Okay, das Ganze ist jetzt ja eigentlich eine Eilentscheidung und deswegen könnte man jetzt doch auf die Idee kommen, müsste da jetzt noch ein Hauptsacheverfahren kommen und hätte dann die Bundesregierung sozusagen noch eine Chance?
Naja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Alexander Dobrindt meint, wenn er sagt, er könnte ja jetzt noch in der Begründung nachbessern und einfach eine bessere Begründung nachliefern. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, jedenfalls nicht, dass es in diesem Verfahren funktionieren kann. Es dürfte noch hinreichend weitere Verfahren geben, er wird bestimmt noch die Chance dazu kriegen, aber diese Entscheidung ist zwar eine Eilentscheidung, das stimmt, sie ist aber laut Gericht rechtskräftig. Und zwar verweist das Gericht auf § 80 Asylgesetz und es gibt in Asylsachen eben keine zweite Instanz. Das steht da sehr deutlich drin. Und normalerweise, hast du auch recht, kommt ein Hauptsacheverfahren hinterher. Es gibt hier wohl auch eine Klage. Einer der Somalier hat wohl eine Klage anhängig gemacht. Aber das Verwaltungsgericht hat mehrfach betont, dass mit der einstweiligen Anordnung jetzt das Klageziel schon erreicht wurde. Also ne, das Ziel war ja, überprüft bitte, welcher Mitgliedstaat für meinen Antrag hier zuständig ist. Dieses Ziel wurde erreicht. Was bedeutet das auf juristisch? Hauptsache vorweggenommen. Also muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Hauptsacheverfahren für erledigt erklärt wird. Denn auch das VG Berlin sagt, ja, uns ist klar, wir nehmen hier die Hauptsache vorweg. Das ist aber hier alles so dringend und wichtig, dass es uns das wert ist. Also ich denke, Alexander Dobrindt muss da ein anderes Verfahren abwarten. Aber also man kann das mit Sicherheit irgendwie anders sehen, aber unter juristischen Gesichtspunkten, glaube ich, kann man nicht ernsthaft zu dem Ergebnis kommen, dass es sich hier um irgendwelche Einzelfallentscheidungen handelt, die keine grundsätzlichen Erwägungen enthalten. Alle Erwägungen des VG Berlin betreffen meines Erachtens sämtliche Zurückweisungen an den deutschen Grenzen.
Wobei, wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Entscheidung, die in eine andere Richtung weist und dann ist hier aber was los.
Ja, du, dann ist was los, ja.
So, und jetzt kommen wir zum Gast.
Genau. Was für ein Glück, dass wir heute mit jemandem sprechen können, der uns dazu und zu so ziemlich allen anderen Fragen von Rechtsstaatlichkeit Rede und Antwort stehen kann. Gerade saß er noch bei der Eröffnungsveranstaltung hier beim Anwaltstag 2025 auf dem Podium. Jetzt ist er schon hier bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir begrüßen ganz herzlich Professor Andreas Voskuhle. Sie waren von 2010 bis 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht und Direktor des Instituts für Staatswissenschaft und Rechtsphilosophie an der Uni Freiburg. Und Sie haben mehrere Ehrendoktorwürden geschenkt bei Ihrem Lebenslauf. Sie beschränken sich aber nicht auf die Juristerei. Sie engagieren sich auch gesellschaftlich sehr stark und sind einer der Mitinitiatoren der Initiative für einen handlungsfähigen Staat, über die wir gleich natürlich auch noch sprechen werden. Herr Professor Voskuhle, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, freue mich hier zu sein und freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Wir haben gerade schon ein bisschen über den Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin getroffen, das in dieser Woche entschieden hat, dass die Zurückweisung von 3 Menschen aus Somalia an der deutsch-polnischen Grenze auf deutschem Staatsgebiet rechtswidrig ist, weil sie einen Anspruch darauf hätten, dass das Dublin-Verfahren durchgeführt wird, also geprüft wird, welcher Staat für sie zuständig ist. Herr Professor Voskuhle, zuallererst mal vielleicht in der Sache, hat die Entscheidung Sie überrascht?
Ich bin jetzt kein Migrationsrechtler. Aber viele Juristen haben sich mit dieser Entscheidung befasst, darüber nachgedacht. Nein, überraschen konnte sie einen nicht. Es bleibt aber eine insgesamt schwierige Rechtsfrage, wie die Möglichkeiten rechtlich ausgestaltet sind, sich an der Grenze zu verhalten. Verschiedene Rechtsschichten, die sich überlagern. Insofern wird uns das Thema noch etwas beschäftigen.
Die Bundesregierung, speziell der zuständige Innenminister Alexander Dobrindt, stellt sich aber auf den Standpunkt, es handele sich um eine, Zitat, Einzelfallentscheidung. Und hat jetzt so ein bisschen gesagt, wir werden in der Begründung nachbessern, wir werden die Zurückweisungen aber fortsetzen. In der Opposition gab es ziemlich Krawall, kann man sagen. Auch in den Medien mehren sich Stimmen, die das als rechtsstaatsfeindlich betrachten. So nach dem Motto, Recht gilt nur, wenn es mir passt, hat jemand geschrieben. Selbst bei tagesschau.de, glaube ich, konnte man lesen, ein gruseliges Rechtsverständnis, das das Vertrauen in die Justiz und damit in die Gewaltenteilung und letztlich die Demokratie untergrabe. Teilen Sie diese Bedenken?
Man muss, glaube ich, unterscheiden. Die erste Frage ist, wird diese Entscheidung als solche akzeptiert? Da habe ich jetzt auch aus dem Innenministerium keinen Zweifel gehört, dass diese Entscheidung natürlich als bindend begriffen wird.
Und also in dem Sinne, dass die 3 Somalierinnen und Somalier...
Das hätte ja anders sein können. Das muss man sich mal klar machen. Wenn wir in den USA wären, wäre das wahrscheinlich anders. Die zweite Frage ist eine Entscheidung, die keine Bindungskraft für andere Entscheidungen entfaltet, hat die nicht irgendeine Bedeutung für den politischen Prozess? Und da wird man sagen müssen, das hat sie. Über diese Entscheidung muss man jetzt nachdenken. Und sie kann dazu führen, wenn man nicht der Meinung ist, dass das tatsächlich ein Ausnahmefall ist, dass man sich in gleichgelagerten Sachverhalten zunächst einmal an diese Entscheidung hält. Das wäre jedenfalls nicht ungewöhnlich für die Vorgehensweise in einem Rechtsstaat. Ich gehe davon aus, dass diese Prüfung jetzt stattfindet. Und bin gespannt, was man dann sagen wird und welche Gründe man dann vielleicht auch angeben wird, dass das eine Entscheidung ist, die nur für einen Sonderfall gilt. Ich vermag das im Augenblick nicht zu sehen, aber das muss nichts heißen, weil ich mich mit dem Fall nicht intensiver beschäftigt habe.
Also ich habe immerhin den Beschluss mal gelesen und für mich liest es sich tatsächlich auch, als ob es natürlich eine Einzelfallentscheidung ist, weil Gerichte immer Einzelfallentscheidungen treffen. Es klingt aber schon so, als ginge es durchaus um alle Fälle von Zurückweisungen an den Grenzen. Aber vielleicht dann nochmal so ein bisschen nachgehakt, es hieß dann eben auch Erosion des Rechtsstaats und so. Und natürlich sagen alle, sind das nicht sozusagen trumpistische Verhältnisse, wenn der Staat jetzt sagt, ich halte mich nicht dran. Formaljuristisch, Sie haben es gesagt, Wirkung inter partes ist klar und es ist auch immer ein Einzelfall, ist auch richtig. Ist das denn schon so eine Richtung, wo man so ein bisschen befürchten muss, das kann ein slippery slope werden?
Ich glaube, das müssen wir jedenfalls diskutieren. Ich halte das insofern auch nicht für eine vom Zaun gebrochene Diskussion, sondern wir müssen jetzt sehr klar darüber sprechen, wie wir mit unserem Rechtsstaat umgehen, gerade weil wir in unserer Umgebung, auch in ehemaligen und nicht in ehemaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Entwicklungen gesehen haben, die eben zu einer tatsächlichen Erosion des Rechtsstaats geführt haben. Deshalb glaube ich, ist es richtig, wenn wir hier auch vorsichtig sind und genau schauen, wie sind die Reaktionen auf solche Urteile.
Wie sehr muss eigentlich ein Gericht darauf achten, welche Wirkung es mit seinen Urteilen in der Öffentlichkeit erzeugt? Wir haben jetzt ja auch schon Reaktionen gesehen, die gesagt hatten, naja, ist ja kein Wunder, dass so eine Entscheidung jetzt gefällt wird. Das ist ja alles von NGOs eingestiehlt worden. Der Richter soll irgendwie bei den Grünen gewesen sein oder eine Nähe zu Grünen haben. Da findet ja auch so eine gewisse Erosion des Justizvertrauens statt. Ja. Wie sehr müssen Gerichte darauf reagieren und wie bereit sind Gerichte, das eigentlich schon zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass Gerichte sehr, sehr intensiv darauf hinwirken müssen, in der Regel durch die Gerichtsspitze, dass wir auf keinen Fall in eine Situation kommen können, in dem das Vertrauen in eine gerichtliche Entscheidung davon abhängig ist, welche konkreten Richterinnen und Richter entschieden haben und wie so der Gesamtkontext war. Damit begeben wir uns insgesamt auf eine vollkommen schiefe Bahn. Entscheidungen sind zu akzeptieren, wenn Richterinnen und Richter zuständig waren und dem gesetzlichen Richter entsprechen, dann können sie diese Entscheidung treffen, haben die Kompetenz. Und das dürfen wir nicht hinterfragen. Scheint mir eine der zentralen Probleme der augenblicklichen Situation in den USA zu sein, dass man diese Grundvoraussetzung des Rechtsstaats hinterfragt hat, die dazu geführt hat, dass nicht zum ersten Mal, aber als einer der wenigen Male war, dass sich der Präsident des US Supreme Courts, Herr Roberts, gemeldet hat und gesagt hat, also es ist eine gute Tradition, seit 200 Jahren in den USA, dass wir Richter die Entscheidungen treffen, die uns persönlich nicht gefallen, nicht persönlich angreifen, wenn es keine anderen Anzeichen dafür gibt. Damit reagierte er auf die Forderung von Präsident Trump, einen Richter doch jetzt zu entlassen, abzusetzen, weil er eine Entscheidung gefällt hat, die ihm nicht gefiel.
Aber wer ist dafür zuständig? Also Sie beschreiben jetzt einen Zustand, der wünschenswert ist. Wir wünschen uns alle, dass die Richter nicht persönlich angegriffen werden und dass als persönliche Vendetta gewertet wird, wenn Richter eine Entscheidung fällen, die uns nicht passt. Und hier auf dem Anwaltstag sagen dann auch alle brav, ja, und der Rechtsstaat und dies, das. Aber wenn man sich draußen das anguckt, ragen die kritischen Töne nicht nur nicht ins rechtsextreme Spektrum, sondern bis in die konservativ-bürgerliche Mitte hinein. Wer soll das jetzt verhindern? Sind da die Organisationen gefordert, die Kammern, Vereine, die Regierung?
Können Gerichte vielleicht selber irgendwas tun?
Sie also sagen, zunächst so, sind die Gerichte selbst gefordert auch. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Gerichtsleitung, hier an die Öffentlichkeit zu treten und deutlich zu machen, dass derartige Vorwürfe nicht akzeptabel sind. Und dann ist es natürlich auch Aufgabe des Deutschen Anwaltsvereins und vielen anderen rechtlichen Organisationen darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht akzeptabel ist. Wenn wir anfangen, einzelne Richterpersönlichkeiten zu beschimpfen, weil sie Entscheidungen treffen, die wir selbst nicht gutieren, dann ist das Ende des Vertrauens in den Rechtsstaat und damit würden wir unserem Rechtssystem massiven Schaden zuführen.
Aber kann die Justiz sich denn besser erklären, als sie es aktuell tut? Ich meine, vor 10, 15 Jahren hieß es immer noch, Gerichte sprechen durch ihre Urteile. Dann hat die Pressearbeit ja schon massiv zugenommen. Also gerade an den Bundesgerichten, an den Obergerichten wird das ja wirklich auch schon relativ viel gemacht. Ja. Muss die Justiz da überhaupt mehr tun? Wie kann man sich denn besser erklären?
Gut, ich bin dafür bekannt, dass ich relativ früh dafür mich stark gemacht habe, dass ich Richterinnen und Richter auch deutlicher erklären. Das ist auch auf dem Deutschen Juristentag in Leipzig sehr klar formuliert. Ich glaube, dass diese alte Weisheit, Richterinnen und Richter sprechen durch ihr Urteil und nicht über ihr Urteil, dass das in einer Zeit, in der es keine natürlichen Autoritäten mehr gibt, nicht mehr funktioniert. Wir wollen von dem Arzt wissen, was wir haben und welche möglichen Behandlungstherapien zur Auswahl stehen. Und wir wollen auch wissen, wie der Richter, wie die Richterin zu einer Entscheidung gekommen sind. Und wie Gerichte auch arbeiten. Vielen ist das ja vollkommen unbekannt. Und deshalb sind aus meiner Sicht die Gerichte auch verpflichtet, sich gut zu erklären, den Bürgerinnen und Bürgern nahezubringen, dass sie in guten Händen sind in den Gerichten und sie sich auch mit Fragen auseinandersetzen, die über die nachgedacht wird, aber die nie offen diskutiert werden. Gibt es nur eine richtige Entscheidung? Nein, es gibt nicht nur eine richtige Entscheidung im Regelfall. Es gibt mehrere Entscheidungen, mehrere Juristen, mehrere Meinungen. Aber wenn in einem bestimmten Verfahren eine Entscheidung getroffen hat, dann hat das eben eine gewisse Autorität und dann müssen wir das akzeptieren. Über solche Dinge müssen wir offen sprechen und ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger...
Aber sind das genau die Grautöne vielleicht, die Menschen heutzutage häufig zumindest überfordern, die keiner mehr hört in 160 Zeichen X-Post? Entschuldigung für das Klischee.
Ja, das ist ein Problem, über das wir heute Morgen auch in der Diskussion gesprochen haben auf dem Deutschen Anwaltstag. Können wir komplexe Dinge noch erklären? Ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Das wird nicht leichter, da haben Sie recht. Aber mein Eindruck ist, dass man dann, wenn man sich Mühe gibt, wenn man auch zu den Menschen hingeht, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen, es möglich ist. Ich persönlich erlebe das jedenfalls immer wieder, dass ich auch komplexe Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts durchaus vermitteln kann und die Bürgerinnen und Bürger mir den Eindruck geben, sie könnten mit dem, was ich dazu gesagt habe, etwas anfangen. Deshalb bin ich da nicht so pessimistisch. Es ist kein einfaches Geschäft.
Genau, also da will ich da kurz einhaken darf. Sie sagen ja vollkommen Dinge, die man sofort unterschreiben kann. Und wir wissen auch, wie das beim Bundesverfassungsgericht sich entwickelt hat. Aber ich würde Sie jetzt gerne mal ein bisschen pressieren wollen, eine Ansage zu machen an all die Fachgerichte da draußen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Sozialgerichte denke, die sehr im Auge von Populisten stehen, wo die vermeintlichen Ungerechtigkeiten zwischen Migranten und Deutschen etc. angeblich klar und grell zutage treten. Dort habe ich schon mit Gerichtspräsidentinnen gesprochen, die gesagt haben so, ja, naja, also das würden wir gerne alles machen, aber wer soll es denn machen und wo ist die Zeit und wo ist dann auch die Kapazität der einzelnen Richter und Richterinnen, sich so zu erklären? Muss dann da etwas grundsätzlich passieren, auch zulasten meinetwegen der Zahl der entschiedenen Fälle? Ist das dann sozusagen das Opfer, was gebracht werden muss für eine klarere Rechtssprache?
Ja, ich würde das deutlich bejahen. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann muss dieses Opfer gebracht werden. Wir hatten eine sehr intensive Diskussion darüber, ob denn Vorsitzende an Bundesgerichten ihre Entscheidung im Fernsehen begründen sollen. Und meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich sonst wirklich wunderbar verstanden habe, also der Präsidentin und Präsidenten der Bundesgerichte, die haben mich dafür gehasst, dass ich gesagt habe, ja, ich gehe davon aus, dass ihr das müsst und ihr könnt das auch. Und die haben gesagt, nein, wir können das nicht, wir sind da gar nicht ausgebildet und wir haben auch nicht die Zeit dazu. Und es wird eine Katastrophe werden. Ja. Es ist keine Katastrophe geworden. Ich weiß nicht, wie häufig Sie schon bei solchen Veranstaltungen waren. In der Regel ist das sehr überzeugend. Es ist eindrucksvoll. Es ist eindrucksvoll, wenn gute Richterinnen und Richter eine komplexe Entscheidung begründen. Und viele sehen auf einmal, was das für eine Qualität hat, was für Persönlichkeiten das sind, diese Entscheidung treffen. Und es ist meines Erachtens ein Moment, in dem das Vertrauen in den Rechtsstaat steigt und mittlerweile sind auch alle, mit denen ich gesprochen habe, da ganz zufrieden mit und beeindruckt, dass das so gut läuft. Wir müssen uns manchmal eben einen Schritt machen in eine unbekannte Zukunft und das ist so ein Moment, wo wir das tun müssen.
Auch als Fachrichterin in erster Instanz,
auch einem überlasteten
Verwaltungsgericht in Asylsachen? Das ist halt schon mehr verlangt als
ein guter Amtsrichter. Eine gute Amtsrichterin kann auch ihre Entscheidung gut erklären. Die Vorstellung, da wäre zu wenig Know-how, kann ich nicht teilen. Das ist dann vielleicht auf einem anderen Niveau insgesamt, aber es funktioniert.
Das ist ein klares Petitum.
Wir haben uns jetzt so ein bisschen davon wegbewegt. Eigentlich sind wir aber noch genau bei dem Thema. Wir müssen ja nicht allzu weit schauen, um uns irgendwie anzugucken, welche Rolle die Justiz beim Rückbau von Demokratien spielt. Wenn man Checks and Balances ausheben will, fängt man in der Regel an bei der Justiz. Ne? Ja. Also die kommt wahrscheinlich noch vor den Medien. Wir müssen jetzt nur mal nach Polen schauen. Da ist es jetzt nach Jahren noch nicht gelungen, die zurückzubauen, was die PiS-Regierung schon zerstört hat in Sachen Justizumbau. Das wird jetzt wahrscheinlich auch kaum einfacher werden. Wie sehen Sie das für Deutschland? Ist die Justiz da gut genug gewappnet? Reicht das, was wir bisher gemacht haben, fürs Verfassungsgericht? Wo sind vielleicht noch Lücken in Sachen Resilienz?
Wir haben jetzt einiges gemacht. Es ist, glaube ich, eine gute Idee gewesen, einen Teil der Statusregelungen und der Regelungen zur Wahl der Richterinnen und Richterinnen des Bundesverfassungsgerichts ins Grundgesetz zu schreiben und damit eben auch mit einer Zweidrittelmehrheit zu schützen. Aber Gerichte bleiben fragile Institutionen. Der Rechtsstaat lebt von Vertrauen, auch von Akzeptanz, lebt von dem Ethos der Personen, die dort arbeiten. Insofern ist er nie ganz geschützt. Und Wir sehen in Polen, wie schnell auch so ein System kippen kann. Man muss dazu wissen, dass die polnische Rechtsprechung einen sehr guten Ruf auf europäischer Ebene hatte. Auch das polnische Verfassungsgericht hatte einen exzellenten Ruf. Wir hatten es also nicht mit einer sehr, wie soll man sagen, so einer nicht bekannten, nicht sehr professionellen Justiz zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Auch Qualität der rechtswissenschaftlichen Forschung in Polen ist sehr hoch. Und das muss uns vorsichtig machen. Und da bin ich beruhigt, dass diese Diskussion bei uns angekommen ist und wir uns darüber ernsthaft Gedanken machen. Eine Zeit lang, noch vor 10 Jahren, war man da ziemlich wurschtig und hat gesagt, hier passiert das nicht, hier Deutschland, Rechtsstaat, kein Problem. Mittlerweile sind wir vorsichtiger. Wir haben eine Reihe von Beispielen, die uns sehr beeindruckt haben, nicht zuletzt jetzt die Situation in den USA. Und das ist die erste Voraussetzung dafür, dass man Gefahren abwehren kann und dass man darauf reagieren kann. Jetzt, was speziell das Bundesverfassungsgericht angeht, also eine Sonderrolle hat, weil es natürlich das mächtigste Gericht in dem System ist, hat man es stabilisiert. Es gibt vielleicht einen Bereich, den man nicht unterschätzen sollte, der noch eine kleine Einflugschneise ist.
Nämlich?
Das sind Verfahrensregelungen.
Mhm.
Als in Polen man versucht hat, das Verfassungsgericht faktisch zu entmachten, war eine Regelung, die man vorgeschlagen hat, die Verpflichtung der Gerichte, die Fälle nach Eingang zu bearbeiten.
Klingt kleinteilig, ist es
klingt
aber nicht.
Kleinteilig, führt aber dazu, dass sie zu allen aktuellen Fragen nichts sagen können.
Mhm.
Führt also letztlich dazu, dass sie, was den aktuellen Verfassungsschutz angeht, sie nicht funktionsfähig sind. Weil da liegen 2.000, 3.000, 4.000 Verfahren, die müssen sie dann erst abarbeiten, bevor sie dann dahin kommen. Das ist eine Regelung, die erstmal ganz plausibel und nicht besonders wichtig erscheint, die aber gefährlich ist. Ein anderes Beispiel, das nicht fern liegt. Vor ein paar Jahren hat eine rechte Partei im Bundestag den Antrag eingebracht, man möge doch die Begründungspflicht für Kammerentscheidungen beim Bundesverfassungsgericht wieder einführen. Und auch das hört sich erstmal so ganz plausibel an. Nach dem Motto, ist doch schön, wenn eine Entscheidung
super
begründet wird.
Urteile besser erklären und so weiter.
Urteile besser erklären und so. Aber das würde dazu führen, bei knapp 6.000 Entscheidungen im Jahr und der Schwierigkeit, eine gemeinsame Begründung zu finden, dass die Funktionsfähigkeit des Verfassungsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts, maßgeblich beeinträchtigt wäre. Auch hier merken wir, eine kleine Änderung im Verfahrensablauf hat große Wirkung. Das ist jetzt verfassungsrechtlich noch nicht abgesichert. Darauf müssen wir also achten. Und das heißt, so ganz sicher kann man nicht sein. Und auch Siegfried hatte eben eine schwache Stelle.
Aber reicht es denn aus, dass wir uns immer nur ums Bundesverfassungsgericht kümmern? Jetzt heißt es ja zumindest schon mal, wir gucken uns auch mal die Landesverfassungsgerichte noch an.
Ja.
Nur ich meine, im Prinzip kann ja die Justiz beginnt ja unten. Also ne, was bringt es, wenn wir nur oben schützen? Reicht es aus?
Nein, das reicht nicht aus. Aber Sie brauchen natürlich einen mächtigen Schützer, der sofort, wenn da irgendwas schief läuft, unten sagen kann, das ist verfassungswidrig und das akzeptieren wir nicht. Diese Regelung werden wir für nichtig erklären. Insofern spielen Verfassungsgerichte da schon eine mächtige Rolle und es ist nicht von ungefähr so, dass in diesen Entwicklungen, in denen gewählte Parteien versuchen, ja, ein totalitäres System zu errichten, sie zunächst das Verfassungsgericht entmachten. Und dann beschäftigen sie sich mit dem Rest der Justiz, auch wichtig. Hier geht es vor allen Dingen darum, die Personalauswahl nicht.
Also Stichwort Verfassungsfeinde in der Justiz, ne?
Stichwort Verfassungsfeinde in der Justiz. Wenn ich alle meine Freunde in die Justiz bringe, dann wird sich das ändern. Das ist die Situation, die wir im Augenblick in Ungarn haben. Also die Situation dort für die Justiz ist sehr unerfreulich und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Unabhängigkeit der Justiz ist sehr klein.
Wir kommen vom Vertrauen der Bürger in den Staat in Sachen Justiz zum Vertrauen des Bürgers in den handlungsfähigen Staat generell. Sie haben heute auf dem Panel auch schon kurz über die Initiative für einen handlungsfähigen Staat gesprochen. Schirmherr Schaff von Herrn Steinmeier, Sie sind einer der Mitinitiatoren. Dazu würde ich gerne mit Ihnen, wir können jetzt nicht alles natürlich durchsprechen, aber wir können mal ein paar generelle Fragen stellen. Und zwar erstmal ganz allgemein, wie läuft die Arbeit und haben Sie denn schon viel Feedback erhalten? Jetzt im Juli soll ja dann, glaube ich, der Abschlussbericht kommen.
Wir haben sehr viel Feedback erhalten. Wir hatten ursprünglich vor, einen Abschlussbericht im September diesen Jahres vorzulegen, also kurz vor der normal geplanten Bundestagswahl. Dann haben sich die politischen Verhältnisse geändert. Wir waren dann gezwungen, sehr schnell zu reagieren. Wir haben dann einen Zwischenbericht abgegeben mit 30 Vorschlägen. Und sehr viele dieser Vorschläge sind im Koalitionsvertrag übernommen worden. Die Initiative ist dort auch ausdrücklich genannt worden. Viele Politiker der CDU, CSU und der SPD haben sich ausdrücklich bezogen auf diese Initiative. Insofern, mehr Erfolg konnte man nicht haben. Es war wirklich beeindruckend. Das ist aber die erste Phase. Jetzt muss das natürlich umgesetzt werden. Und das haben wir jetzt nicht mehr im Griff. Uns ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht nur um Inhalte streiten müssen, also wie sieht ein gutes Klimaschutzgesetz aus, wie sieht eine gerechte Rentenregelung aus, sondern wir müssen überlegen, wie wir gute Ideen auf die Straße bringen und wie wir das schnell machen können, wie wir das effektiv machen können, wie wir die Bürgerinnen und Bürger motivieren können, mitzumachen. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir sagen, naja, viele Regelungen, die wir haben im Augenblick, sind Regelungen des Misstrauens. Der Bürger muss immer alles Mögliche aufzeichnen, nachhalten. Warum sagen wir nicht, das muss er nicht machen, wir vertrauen ihm zunächst. Und wenn wir durch Stichproben sehen, jemand macht Dinge falsch, dann müssen wir das auch ernsthaft sanktionieren. Aber zunächst einmal vertrauen wir dem Bürger. Also umstellen von einer Misstrauenskultur auf eine Vertrauenskultur. Das ist zum Beispiel so eine Maxime, die wir dort vorschlagen. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung und führt dann dazu, dass auch sehr viel an Erfüllungsaufwand, den Sie haben, dass der wegfällt. Mhm. Denn wenn Sie mit Unternehmern sprechen, dann sagen die, wir kommen mit vielen Dingen klar, aber dass ich jetzt eine Person einstellen muss, diese ganzen Dokumentationspflichten erfüllen muss und Nachhaltepflichten, das ist unsinnig.
Also, was Sie da planen, nicht nur dort, auch in anderen Bereichen, auf denen ich gleich noch komme, ist ja ein Kulturwandel, was ja wirklich ein dickes Schiff ist, was Sie dort drehen wollen. Das macht man ja nicht mal eben so. Und wir haben ja einen großen Handlungsbedarf und eine große Hektik jetzt auch in der Bundesregierung. Man sieht es jetzt, Herr Merz hat gesagt, die Bürger sollen sich besser fühlen bis Sommer. Wir werden sehen, ob das klappen wird. Ich möchte mal einen Teil rausgreifen, der auch viel mit Kultur zu tun hat. Und zwar haben Sie Schlagzeilen produziert, die mich sehr interessiert haben, nämlich Voskuhle drängt auf Richtungswechsel beim Datenschutz. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige. Wir haben schon viele Diskussionen in Deutschland gehabt über Klingelschilder, über die ächzenden Unternehmen, die Sie auch gerade angesprochen hatten, die ja auch auf die DSGVO gerne fluchen. Und zuletzt gab es tatsächlich eine Nachricht, die einen echt ein bisschen ratlos zurücklässt. Bundeswehr weiß nicht, wo 1 Million Reservisten sind. Das hat Patrick Sensburg gesagt vom Reservistenverband. Und der sagte, das liegt am Datenschutz. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass es da jetzt wirklich einen Richtungswechsel gibt, wie Sie angesprochen hatten in der FAZ, angesichts der Tatsache, dass wir den Datenschutz ja hier alleine schon in 3 Ministerien haben, im Digitalministerium, im BMJV und im BMI. Und meines Wissens sind die wesentlichen Datenschützer nicht im Ministerium für Staatsreform, sondern im BMI. Also wie zuversichtlich sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10?
Das ist eine fast gemeine Frage, würde ich sagen.
Ein bisschen. Das würden wir nicht tun.
Sehen in dieser Gruppe, wir vier, dass wir es insgesamt beim Datenschutz etwas übertrieben haben. Und das merkt man, wenn man die Situation in Deutschland vergleicht mit der Situation in anderen EU-Mitgliedstaaten. Und da merkt man eben auch, dass wir das gemacht haben, was man technisch Goldplating nennt. Also wir haben Vorgaben aus Brüssel, die haben wir nochmal sozusagen verschönert und noch ein bisschen was draufgetan.
Statt 1:1, wie es immer so schön
von Lobbyisten gefordert wird. Statt 1:1 das umzusetzen, haben wir noch gesagt, aber wir wollen noch ein bisschen mehr Datenschutz haben. Und wir vier sind der Meinung, das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Und mittlerweile hat etwas, was gut gemeint war, eine kontraproduktive Auswirkung. Es führt dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch eigentlich gar nicht wollen. Die fühlen sich auch eher beeinträchtigt und man könnte mit vielen kleinen Punkten das auch wieder verändern. Und wir müssen vielleicht insgesamt uns wieder klar machen, dass Datenschutz wichtig ist, aber dass es nicht das zentrale Freiheitsrecht ist. Und insofern war das tatsächlich so ein Aufruf, vielleicht einmal grundsätzlich Blickwinkel zu verändern und nicht zu sagen, Datenschutz ist das Allerwichtigste, was wir haben, sondern das Wichtigste, was wir haben, ist die Freiheit. Und da ist Datenschutz eine Freiheitsgewährleistung, aber sie muss mit vielen anderen Freiheitsgewährleistungen zusammengedacht werden.
Ich will Sie jetzt gar nicht drängen, diese Benotung von 1 bis 10 hinzubekommen, aber ich möchte Sie zu einem Vergleich nötigen. Und zwar kann man sich ja durchaus fragen, Sie haben gesagt, so ja, die Bürgerinnen und Bürger, die wollen das auch nicht. Klar, Cookie-Banner hat keiner Lust zu. Aber wenn man sich überlegt, was jetzt für ein Tamtam gerade gemacht wurde, weil Meta mit KI analysieren wollte, die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer, da gab es eine Gerichtsentscheidung, die das grundsätzlich jetzt erst einmal erlaubt hat. Und schon waren die Datenschützer, einschließlich der Bundesdatenschutzbeauftragten, auf der Zinne und NGOs drohen Klagen an. Glauben Sie wirklich, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, Freiheit ist jetzt gerade mal wichtiger als Datenschutz?
Ja gut, wie gesagt, Datenschutz ist ein Teil der Freiheit, aber wir haben eben noch andere Freiheiten, die wir auch durchsetzen wollen. Das wird schwierig, keine Frage. Deshalb ist es ja auch, sind es so 4 unabhängige ältere Herrschaften, die das operative Leben schon weitgehend hinter sich haben, die diesen Vorschlag gemacht haben. Aber ich glaube, dieser Vorschlag wird von vielen aufgenommen werden und viele sehen, dass das in die richtige Richtung geht und dass jetzt Leute, die den Datenschutz zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, mit dieser Idee nicht sofort einverstanden sind, das kann ich gut verstehen und das ist völlig in Ordnung. Aber wir brauchen da eine neue Diskussion darüber.
Einen zweiten Aspekt will ich noch aufgreifen. Ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Ja, die Zeit haben wir, glaube ich, schon noch. Wir haben jetzt ja gerade so eine kleine Debatte über wer bestellt, bezahlt und das Konnexitätsprinzip. Es geht kurzum darum, wie wird eigentlich mit dem Geld umgegangen, beziehungsweise wie werden Ausgaben eigentlich abgewälzt auf Länder und Kommunen. Und auch dort hat Ihre Initiative ja Großes vor. Sie fordern eine grundsätzliche Reform, eine Initiative zur Neuordnung, wie die Zuständigkeiten bei der Aufgabenerfüllung im föderalen Staat stärker entflochten und eindeutiger zugeordnet werden können. Klingt auch wieder super. Ich frage mich allerdings angesichts des Arbeitsdrucks der Bundesregierung, ist es nicht so ein bisschen, als würde man beim startenden Düsenjet nochmal kurz die Flügel auswechseln? Wie zuversichtlich sind Sie da denn?
Ja, ist auch keine einfache Frage. Das föderale System beschäftigt uns schon sehr lange. Wir haben hier 2 Föderalismusreformen gehabt. Herr Steinbrück und Thomas de Maizière waren in beiden auch dabei. Die wissen auch, wie schwer das ist. Das hilft aber nicht, darf nicht dazu führen, dass man sagt, wir müssen damit jetzt leben. Der Föderalismus ist schwierig, kompliziert. Er hat uns insgesamt, glaube ich, gut getan in der Bundesrepublik. Ich bin überzeugter Föderalist. Aber wir müssen noch mal fragen, welche Dinge vielleicht doch auf Bundesebene besser gemacht werden und welche Dinge dann tatsächlich auf Landesebene gemacht werden und dann auch alleine ohne den Bund. Und was sich so ein bisschen etabliert hat, sind so Gemeinschaftsaufgaben. Also der Bund gibt Geld, dann kommen aber die goldenen Zügel. Er hat dann natürlich Möglichkeiten, Dinge zu beeinflussen, Kontrolle auszuüben und so weiter. Und das führt zu sehr komplizierten Arrangements, die verwaltungstechnisch schwierig umzusetzen sind und bei denen auch etwas unklar ist, wer eigentlich die Verantwortung trägt. Und wenn irgendwas schief läuft, dann zeigt die eine Ebene auf die andere Ebene und sagt, ja, die hätten das und das machen müssen oder die hätten uns mehr Geld geben müssen, haben sie nicht getan.
Wie wirst du jeder Tage erleben?
Das wollen wir vermeiden und deshalb haben wir gesagt, lasst uns doch nochmal drüber nachdenken. Lasst uns die Gemeinschaftsaufgaben zurückbauen. Lasst uns klarer sagen, das ist euer Topf, da kocht ihr und das ist unser Topf. Und das wird nicht einfach, aber es besteht eine große Bereitschaft, auch in den Ländern, darüber nochmal nachzudenken. Wir haben mit vielen Ministerpräsidenten gesprochen, auch wirklich in geschützten Bereichen, sehr offen, waren sehr produktive, wirklich gute Gespräche und allen steht das klar vor Augen. Und ich bin nicht ganz unoptimistisch, dass da vielleicht sich doch etwas tun könnte, weil alle sehen, dass das zentral ist für die Funktionsfähigkeit unseres Staates.
Vielen Dank. Dann kommen wir zum letzten Thema. Das geht auch ganz fix. Naja, kommt ein bisschen auf Sie an. Es geht um Meinungsfreiheit. Wir haben ja zurzeit eine Debatte um Meinungsfreiheit, die ein bisschen ausgeufert ist. Die Bereiche von alten Bildkolumnen, das wird man wohl noch sagen dürfen, verlassen hat und jetzt inzwischen transatlantische Dimensionen erreicht hat. Wir haben alle mitbekommen, dass J.D. Vance da Europa große Vorhaltungen macht, dass es jetzt sogar Einreisebeschränkungen geben soll für Leute, die die Meinungsfreiheit von Amerikanern beschränken etc. Aber auch der Economist hat gerade einen Titel gehabt, in dem er reklamiert, dass die Europäer ihre Meinungsfreiheit verraten haben. Wie sehen Sie das denn mit Blick auf DSA, NetzDG, Strafrecht 188 StGB. Haben wir da es ein bisschen übertrieben oder ist das jetzt einfach nur Teil des globalen Stimmungswechsels, was wir hier erleben?
Das ist Teil des globalen Stimmungswechsels.
Aber Sie dürfen gerne noch erläutern.
Also es ist eine, finde ich, unterirdische Debatte, dass in einem Land, in dem im Augenblick wirklich die Meinungsfreiheit mit Füßen getreten wird, in den USA, Leute hier hinkommen und uns sagen, wir würden die Meinungsfreiheit nicht achten. Es gibt kaum eine Situation, in der man irgendeine Restriktion fürchten muss, wenn man etwas sagt. Im Gegenteil, wir haben eine lange Zeit gehabt, in der die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kritisiert worden ist, weil sie die Ehre von sogenannten VIPs nicht hinreichend schützen würde und man viel stärker eingreifen müsste. Es gibt da eine sehr differenzierte Rechtsprechung. Dann gibt es vielleicht, das ist aber unabhängig von der rechtlichen Situation, soziale Situationen, in denen, und das meinen manche Menschen, in denen man nicht mehr etwas sagen kann, ohne dass es zum Konflikt kommt. Mhm. Das liegt daran, dass wir uns im Augenblick in manchen Dingen nicht einig sind und wir politisch unterschiedliche Auffassungen haben. Das hat aber nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir dann eben diskutieren müssen und dass wir damit rechnen müssen, dass wenn wir etwa sagen, der deutsche Staat existiert nicht, dass dann jemand sagt, doch, der existiert.
Ja.
Und wir insofern ein Problem haben. Das ist aber keine Frage der Meinungsfreiheit, sondern das sind soziale Interaktionen, die sind schwieriger geworden, konfliktgeneigter im Augenblick. Aber da kommt keine Instanz von oben, die eingreift, Meinung verbietet, Zensur übt oder ähnliches.
Aber was ist mit diesen Fällen, die wir gehabt haben, mit den Hausdurchsuchungen, wo jetzt jemand gesagt hat, Habeck ist ein Schwachkopf, mit diesem Nancy Faeser-Meme, was irgendwie ja halb ironisch gemeint gewesen sein sollte. Ich will jetzt diese ganzen Fälle nicht durchsubsumieren, keine Sorge, aber ich frage mich,
viel mehr gab es ja auch schon nicht.
Darüber lässt sich jetzt debattieren, aber sind das nicht doch Fälle und auch gerade im Zusammenhang mit 188, also der Verschärfung zugunsten von Politikern, wo sich etwas verändert hat, auch wegen der industriellen Anzeigemaschinerie, die da jetzt aufgesetzt ist? Oder ist das gut, weil man sagt, ja, dadurch werden eben mehr Dinge zu Gericht gebracht und wir haben immer lange darüber geredet, es ist so viel Hassrede im Netz, gut so?
Ich glaube, es ist sinnvoll, sich gegen Hassrede zu wenden. Vielleicht waren wir da tatsächlich etwas zu liberal. Das ist ein klassischer Konflikt, den man immer gehabt hat. Die USA sieht es etwas anders deshalb, weil sie Free Speech erstmal nicht beeinträchtigbar ist. Das ist bei uns anders. Waren immer Abwägungssituationen von vornherein. Insofern ist in den USA in manchen Situationen mehr erlaubt als bei uns. Das führt aber nicht unbedingt zu einer insgesamt größeren Meinungsfreiheit, wie wir jetzt ja erkennen können, wo das System, also die Regierung, sich massiv gegen all die wendet, die nicht ihre Meinung vertreten und sie unter Druck setzt und sie einschüchtert, sie mit Klagen überzieht und Ähnliches. Also, dass das jetzt ein Vorbild für Meinungsfreiheit sein soll, kann ich nicht erkennen.
Professor Voskuhle, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das wir entlassen Sie jetzt zum Taxi und danken Ihnen für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und Ihre Expertise. Dankeschön.
So, und das war's von uns. Wir scharwenzeln jetzt noch ein bisschen durch dieses gigantische Hotel hier, schnorren Goodies und naschen von den Häppchen. Schreibt uns gerne eure Meinung, zum Beispiel an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Wir wünschen euch frohe Pfingsten und
bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche.